Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Er hat eine lange Tradition, der Weltspartag. Morgen ist es soweit. Doch was bringt die Werbung der Banken und Sparkassen für das Sparbuch, wenn sie eigentlich keine Zinsen mehr zu bieten haben? Das fragen wir in dieser Sendung, denn gespart wird interessanterweise trotzdem. Warum? Das hat der frühere Bundespräsident Theodor Heuss mal so beschrieben.
Was will er denn? Er will eine Rücklage für Notfälle und Alter. Ist er ein Pessimist? Ist er feige oder ängstlich? Nein, er ist ein Realist. Er weiß, wie das Leben ist.
Über Sinn und Unsinn des Weltspartags mehr bis 14 Uhr in Wirtschaft am Mittag mit Sina Fröndrich. Argentinien hat für den Wechsel gestimmt, für den Mitte-Links-Politiker Alberto Fernandez. Der bisherige wirtschaftsliberale Präsident Mauricio Macri wurde abgewählt. Es ist ein Wechsel inmitten wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Und als turbulent lässt sich durchaus auch die Situation in anderen Ländern Südamerikas beschreiben. Mexiko, Brasilien, Ecuador, Venezuela. Wir wollen uns dazu heute eine Einordnung holen in unserem Börsengespräch. Und für das gebe ich jetzt ab an Sami Ibrahim im Frankfurter Börsensaal.
Ja, danke schön. Und ich mache das gerne, aber natürlich nicht allein, denn die wirklich angespannte Lage in Südamerika, sie hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale und politische Komponenten. Und jedes Land hat seine eigenen Probleme. Also habe ich mir Hilfe geholt. Die sitzt jetzt neben mir in Gestalt von David Kohl, Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär. Herzlich willkommen. Fangen wir ganz allgemein an. Anfang des Jahres sah alles noch gut aus. Lateinamerika auf dem Vormarsch. Nun warnt der Internationale Währungsfonds, die schwächelnde Weltkonjunktur, die gefährdet insbesondere die Wirtschaft in diesen Ländern. Warum?
Die Wirtschaft ist aus zwei Gründen relativ zyklisch aufgestellt. Wir haben eine ganze Reihe Länder, die von Rohstoffen abhängig sind. Und die sind eben die, die den Ton angeben. Wenn es runtergeht, dann leidet man hier besonders stark. Wenn es raufgeht, profitiert man davon. Derzeit geht es eher runter mit den Rohstoffpreisen. Der andere ist der Welthandel. Auch hier haben wir eine Entwicklung angestoßen durch den Handelskonflikt, der auch etwas lahmt, der langsamer läuft. Und das trifft dann auch viele Länder in Lateinamerika. Mexiko ist zum Beispiel zu nennen, was stark hier vom Welthandel abhängig ist. Das heißt, zwei Faktoren, die den Ländern das Leben schwer machen.
Zwischendurch sah es so ein bisschen so aus, als könnten diese Länder vom Handelsstreit USA-China sogar noch profitieren. Stichwort Soja. Die Chinesen kaufen es normalerweise in den USA ein, dann gab es die Zölle und jetzt zwischendurch wurde dann eben Lateinamerika eingekauft. Das hat sich irgendwie erledigt oder täuscht der Eindruck?
Das hat sich auf eine Art erledigt, weil die Störung dieser Lieferketten sehr viel wichtiger ist als Soja. Also gerade nehmen wir nochmal das Beispiel Mexiko. Das hängt viel an der US-amerikanischen Autoindustrie. Und dann auch wieder in den Exporten nach China. Das heißt, man ist hier eingebunden in die industrielle Tätigkeit. Und die industrielle Tätigkeit schafft eben viel mehr Wertschöpfung. Also das, was wir als Bruttoinlandsprodukt dann tatsächlich zählen. Und eins ist allen Ländern in Lateinamerika gemeinsam in diesem Jahr, wirklich, dass die Wirtschaftskraft nachlässt, dass eben die Wirtschaft nicht mehr so dynamisch wächst.
Da kommen wir, gutes Stichwort, damit genau auf eins der großen Sorgenkinder in Lateinamerika, nämlich Argentinien, wurde gerade schon angesprochen. Die Wahl dort verschärft die Lage ja nun offensichtlich noch seit 2011. Kein Wachstum, trotz aller Bemühungen, jetzt ein Mitte-Links-Politiker an der Macht. Wie wird sich das in diesem Land, das ja sowieso ständig an der Staatspleite entlangschrammt, auswirken?
Ja, Argentinien hat ein ganz besonderes Problem und man muss auch fast sagen, als einziges Land dieses eklatante Problem der Schulden in US-Dollar. Ja, das heißt, immer in der Situation, wo der US-Dollar zunimmt oder wo die Zinsen für den US-Dollar zugenommen haben, wie im letzten Jahr, macht das enorm Druck auf den Staatshaushalt. Und dann muss man sehen, dass die Währung und das Schuldenniveau einen sich selbst verstärkenden Kreislauf in Gang setzen können. Und genau das haben wir erlebt. Und das haben wir jetzt nochmal erlebt durch die Wahl, die den vielen Investoren nicht gefallen hat. Eben dieser Ruck zu einem Kandidaten, der nicht nur vermeintlich weiter links steht, sondern den Finanzmärkten sehr, sehr unbekannt ist. Man kann ihn nicht einschätzen. Man weiß nicht, wie er mit der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds umgehen wird. Ob er das kündigt, ob er hier nicht zu den Verabredungen stehen möchte. Und das macht eben die Problematik. Und dann haben Sie ganz schnell Investoren, die ihr Geld abziehen, die Währung fällt. Und das verschärft nochmal die Situation. Und genau in dieser sind wir in Argentinien. Und natürlich, wenn Sie mit Dollarschulden umzugehen haben, gerade öffentlichen Dollarschulden, dann wird es sehr, sehr schwierig für das Wachstum.
Ich möchte gerne noch ein Land ansprechen, aus dem uns ja momentan gerade verstörende Bilder erreichen. Eigentlich Musterkandidat Chile war kurz vor dem Sprung, was das Wachstum anlangt, war ein Land, das von Investoren regelrecht geliebt wurde. Jetzt Massenproteste, Militär auf den Straßen, 18 Tote bisher bei diesen Auseinandersetzungen. Auslöser eine simple Fahrpreiserhöhung von umgerechnet 4 Cent. Wie kann das sein? Was lässt da die Stimmung so kippen?
Ja, das war schon erstaunlich. Und das sind natürlich die Faktoren, über die wir gerade geredet haben. Chile, Kupferproduzent, das heißt hier auch der Kupferpreis extrem entscheidend. Was noch hinzukommt, ist auch eine Entwicklung, die Sie in Lateinamerika beobachten. Das ist hin zum Linkspopulismus. Ja, Venezuela ist vielleicht das eklatanteste Beispiel, aber Sie sehen das auch in Chile, dass man eben die Nachfrage hat, nach das Geld zu verteilen und eben nicht anständig zu verwalten. Davon hat man schon genug gesehen. Das haben Sie in Mexiko gesehen, das haben Sie auch in anderen Ländern gesehen, also auch Wahlen, die Wahlergebnisse zur Folge hatten. Und das ist vielleicht die beste Erklärung, dass in Chile diese drei Dinge zusammenkommen, Wachstumsschwäche, Rohstoffschwäche und dann auch dieser Drang eher zu populistischen, zu linkspopulistischen Politik, die eben Chile nicht hat mit diesem Präsidenten und deswegen die Forderungen dann auf der Straße ausgetragen werden.
Ganz kurze Frage, kurze Antwort bitte. Ihr Eindruck, ein Kontinent vor dem Absturz oder, weil Sie vorhin sagten, sind alle sehr zyklisch aufgestellt, Besserung in Sicht irgendwann?
Ja, es gibt Länder mit Besserungen in sich. Zum Beispiel Brasilien, dort haben sie eine Rentenreform hinbekommen. Das heißt, das sind hier, kann man bei vielen Ländern kann man sagen, das sind vielleicht Übergangsschmerzen und natürlich, wenn das Wachstum wieder besser wird im nächsten Jahr, dann dürfte es auch dort Entschärfung geben.
Also nächstes Jahr abwarten. Dank an David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Dann schauen wir jetzt noch auf den Aktienhandel heute. Der DAX heute im Minus nach mehreren Gewinntagen. Gibt es Gründe dafür?
Ja, ist nur ein gesunder Rücksetzer. Gestern gab es ja ein neues Jahreshoch, dann ist immer Zeit für eine Konsolidierung. Das Minus jetzt inzwischen auch nur noch minus 0,1%. Auch nicht wirklich ein Problem. Der DAX damit immerhin bei 12.936 Punkten. Steht die Entscheidung der FED noch zur Zinspolitik an morgen? Das birgt ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Alle rechnen mit einer Zinssenkung. Wenn die nicht kommt, dann geht's hier rund. Und das Brexit-Drama, das geht ja weiter in die nächste Runde. Da wartet manch einer lieber ab.
Ja, und die deutsche Börse profitiert von den Marktturbulenzen durch Handelskonflikte und den Brexit. Wie geht diese Rechnung genau?
Ja, die profitiert immer dann, wenn der Handel besonders turbulent ist, wenn es rauf und runter geht. Sie verdient ja bei jedem Abschluss mit und da gab es in der letzten Zeit ordentlich was zu tun. Die Aktie heute trotzdem mit mehr als 3% im Minus. Der Grund hier, trotz aller Umsätze stimmen die Gewinne nicht. Die Kosten bei der deutschen Börse sind momentan zu hoch.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro bei $1.1085, also kaum verändert. Die Umlaufrendite, die gibt etwas nach auf minus 0,36% und der Goldpreis aktuell bei $1.487,24 je Feinunze.
Börseninformationen von Sami Ibrahim. Ein Sparbuch aus Papier, das war früher ganz üblich in vielen Haushalten. Wer konnte, der legte etwas Geld zurück und die Banken, die warben dafür, das Geld auf ein Konto zu legen und nicht im heimischen Sparschwein zu belassen. Auch heute noch gibt es diese Werbung zum Weltspartag. Doch was bringt die Werbung, wenn es eigentlich kaum noch Zinsen gibt und Strafzinsen auch für Privatleute wahrscheinlicher werden, so deutet es sich wohl zumindest bei den Volks- und Raiffeisenbanken an. Über den Weltspartag Brigitte Scheutes.
Der Weltspartag ist in die Jahre gekommen. 1925 wurde er zum ersten Mal begangen. Vielen Banken wie den Volks- und Raiffeisenbanken genügt ein Tag ohnehin nicht mehr. Sie feiern jetzt die Weltsparwoche. Aber allen gemeinsam ist, sie umwerben zu dieser Zeit ihre Kunden, vor allem die Jungen, mit kleinen Geschenken, sagt Nils Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Im Großen und Ganzen ist das mittlerweile eine Marketingaktion der Banken geworden, wo man einmal jährlich versucht, den Kunden neue Produkte zu verkaufen.
Zum Sparen animieren muss man die Deutschen eigentlich nicht, trotz niedriger oder teils sogar negativer Zinsen. Die Sparquote in Deutschland schwankt seit Jahren um die 10% des verfügbaren Einkommens. Im vergangenen Jahr lag sie sogar bei 11%. Sicherheit, Verfügbarkeit, Flexibilität, das ist für 54% der Deutschen immer noch das wichtigste Kriterium beim Vermögensaufbau. Das zeigt das aktuelle Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Das sei für Gelder, die man kurzfristig wieder benötige, auch richtig, meint Nauhauser. Doch nach Angaben der Bundesbank lagern sogar 40% des gesamten Geldvermögens von 6,2 Billionen Euro auf Bargeld- oder Tagesgeldkonten. Renditeträchtig sparen die Deutschen nicht. Deshalb meint Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank.
Die alten Anlagezöpfe, die müssen aber sowas von abgeschnitten werden. Denn ich bin fest davon überzeugt, solange die Eurozone besteht, werden wir nie mehr wirklich Zinsen sehen, mit denen wir leben können. Jetzt ziehen wir noch die Inflation ab, dann kann man mit Zinsvermögen nur arm werden.
Doch wie sollte man längerfristig investieren? Da gäbe es immer wieder fragwürdige Empfehlungen der Geldhäuser, hat Nauhauser von Verbrauchern erfahren.
Gold sparen für die Kinder sei jetzt das, was empfohlen wird. Teilweise auch Bausparverträge. Ja, warum? Weil es bei dem Bausparvertrag natürlich eine Provision gibt für die Bank. Wertpapier sparen. Klar, jetzt die letzten Jahre liefen die Aktienmärkte ganz gut. Dann hat man natürlich auch irgendeinen Fonds in der Schublade, den man dem Anleger auch verkaufen kann.
Diese Fonds lägen aber wegen der hohen Kosten gar nicht so im Interesse der Kunden. Nauhauser rät eher zu weltweit streuenden Indexfonds mit geringen Kosten von etwa 0,2%. Die eigneten sich gut für den langfristigen Vermögensaufbau, weil die Wertschwankungen auf 10 oder 20 Jahre immer ausgeglichen würden.
Man kann durch die Wahl der Produkte und günstige Kosten und ertragsstarke Produkte schon fürs Alter viel, viel mehr erreichen, als wenn man das Geld einfach nur auf dem Sparbuch versauern lässt.
Eine Immobilie zu kaufen ist bei den aktuellen Marktpreisen auch nicht für jeden Anleger möglich, allenfalls auf dem Land. Immobilienfonds wissen nicht, wohin mit dem Anlegergeld. Und mit Garantieprodukten wie den traditionellen Lebensversicherungen kann man kaum noch eine auskömmliche Rendite erzielen. Mit ihrer Anlageentscheidung können Sparer auch die Investitionen großer Unternehmen beeinflussen. Nachhaltigkeit etwa gewinnt auch an den Finanzmärkten an Bedeutung. Die Produkte bringen oft eine recht gute Rendite.
Aus Frankfurt war das Brigitte Scheutes. Viele Frauen ziehen sich vollständig aus dem Berufsleben zurück, wenn sie Angehörige pflegen. Dadurch erhöht sich ihr Risiko, im Alter arm zu werden. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Ein Gutachten des Sozialverbands Deutschland kommt zu diesen Ergebnissen. Demnach bedeuten 6 Monate Pflege statt Arbeit einen dauerhaften Lohnverlust von 9%. Bei einem Jahr wächst die Lücke im Vergleich zu Berufstätigen schon auf 15%. Das wirkt sich auf die Rentenansprüche und damit Altersarmut aus. Der Präsident des Verbands, Adolf Bauer.
Wir fordern einen Ausgleich in der Einzahlung für die gesetzliche Rente, damit nicht am Ende des Arbeitslebens eine geringe Rente aufgrund der Pflege und aufgrund der Verluste der Einkommenseinbußen auftreten.
In 70% der Fälle leisten laut Sozialverband Frauen die unbezahlte Sorgearbeit. Der Steuerzahler-Lobbyverein Bund der Steuerzahler bemängelt die Versuche der Politik, den Wohnungsmangel in Deutschland zu lindern. Das ist der Schwerpunkt des diesjährigen Schwarzbuches, das der Verein veröffentlicht. So ist etwa der Rückkauf von Wohnungen durch Kommunen nach Ansicht des Vereins nicht sinnvoll, Vereinspräsident Rainer Holznagel.
So werden bereits verkaufte Wohnungen durch kommunale Wohnungsunternehmen sehr teuer zurückgekauft. Sicher ist, dass unter diesen Bedingungen kommunale Unternehmen weniger Geld an die Kommunen ausschütten. Sollte sich die finanzielle Situation dieser kommunalen Wohnungsbaugesellschaften weiter verschlechtern, müssen eventuell sogar Steuergelder, etwa für Sanierungen oder Investitionen, zur Verfügung gestellt werden. Die öffentlichen Haushalte werden dann hier abermals belastet und genau dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle.
Konkrete Summen nennt der Steuerzahlerbund nicht. Der Verein hat keinen öffentlichen Auftrag für die Prüfung des Umgangs mit Steuermitteln. Dafür sind in der Bundesrepublik die unabhängigen Rechnungshöfe zuständig. Am Bundesverfassungsgericht ist ein Antrag gegen neuerliche Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank eingegangen. Das Gericht bestätigte einen entsprechenden Bericht der Neuen Zürcher Zeitung. Die Kläger wollen nach eigenen Angaben erreichen, dass die Bundesbank von den Käufen befreit wird. Sie werden vom Wirtschaftswissenschaftler Markus Kerber vertreten, der Staatssekretär im Bundesinnenministerium ist. Die Anleihenkäufe sollen am Freitag wieder aufgenommen werden mit monatlich 20 Milliarden Euro.
Silke Hane war das mit Wirtschaftsnachrichten. Login, das war die erste Nachricht, die vor 50 Jahren über das Internet verschickt wurde, von Los Angeles ins Silicon Valley. Login, dieses Testwort, das war nicht wirklich kreativ und so ärgert sich auch einer der beiden geistigen Gründer des Internets heute, dass man nicht etwas anderes gewählt hat. 50 Jahre Internet, das hat die Welt verändert, politisch genauso wie wirtschaftlich. Und neben Gefahren durch das Netz stellen sich inzwischen auch Fragen zum Klimaschutz, denn Rechenzentren fressen jede Menge Strom. Es sei denn, sie werden klimaneutral betrieben, was vielfach in Skandinavien der Fall ist. Katharina Kaufmann dazu.
Nordeuropäische Länder bieten für klimaneutrale Rechenzentren gute Standorte. Hier ist günstige, umweltfreundliche Energie verfügbar und die Witterungsbedingungen lassen sich für die Kühlung der Anlagen nutzen. Das ist selbst an den großen Internetkonzernen nicht vorbeigegangen. Egal ob Facebook oder Apple, sie alle haben in den vergangenen Jahren Standorte in nordischen Ländern gewählt, um ihre Datenzentren klimaneutral gestalten zu können. Der Internetriese Google hat erst in diesem Jahr angekündigt, in ein zweites Zentrum in Finnland investieren zu wollen. 600 Millionen Euro sollen in ein Rechenzentrum im finnischen Hamina fließen. Eine Investition, von der Google Senior Director Joe Carver sogleich online jedermann wissen ließ. Wir pumpen Meerwasser direkt aus dem finnischen Meerbusen. Das Wasser läuft über eine Leitung durch Wärmetauscher. Durch direkte Wärmeübertragung wird die von den Servern im Rechenzentrum erzeugte Hitze abgeleitet. Danach wird das aufgewärmte Meerwasser in einem Kühlgebäude mit frischem Meerwasser gemischt. Wenn das Wasser wieder zurück ins Meer geleitet wird, hat es eine ähnliche Temperatur wie das ursprünglich abgepumpte Wasser. Auf diese Weise reduzieren wir die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum. Finnlands Ministerpräsident Antti Rinne setzte das Thema der digitalen Nachhaltigkeit im Juli dieses Jahres sogar auf die Tagesordnung des Europäischen Parlaments. In seiner Rede zum Beginn der finnischen EU-Ratspräsidentschaft wies er auf die Bereitschaft der skandinavischen Länder hin, zur Klimaneutralität im Bereich der Digitalität beizutragen. Finnland kann einen Einfluss auf die Zukunft Europas ausüben. Wir glauben, ein nachhaltiges Europa führt zu einer nachhaltigen Zukunft. Finnlands Priorität während seiner EU-Ratspräsidentschaft ist es, Europas Position als globaler Anführer beim Thema Klimaschutz zu stärken. Schwedens Digitalminister Anders Ygeman appellierte jüngst auch an jeden privaten Internetnutzer, darauf zu achten, dass der Server seines Anbieters in Skandinavien steht. Dann gäbe es auch keinen Grund für die sogenannte Stream-Scham, denn der Energieeinsatz beispielsweise in schwedischen Datenzentren verursache praktisch kein CO2. Ygeman ist stolz auf die Vorreiterrolle der skandinavischen Länder in dem Bereich. Wir müssen gute Forschung betreiben und dafür sorgen, dass wir unsere Kompetenz auf diesem Gebiet noch steigern. Dazu brauchen wir noch mehr tüchtige Ingenieure, die auf Digitalisierung spezialisiert sind. Ein Beispiel aus dem Nachbarland Norwegen ist das klimaneutrale Rechenzentrum in Jukan, etwa 180 Kilometer westlich von Oslo. Genutzt wird es vom deutschen Automobilhersteller Volkswagen. Das Rechenzentrum wird zu 100% mit Strom aus Wasserkraft betrieben. Auch in Island betreibt VW bereits ein klimaneutrales Datenzentrum. Durch das Zentrum dort werden dem Automobilhersteller zufolge jährlich etwa 6200 Tonnen CO2 eingespart.
Katharina Kaufmann berichtete. Die griechische Göttin Gaia gilt als Mutter der Erde, als Mutter der griechischen Götter. Und wenn nun ein Projekt den Namen Gaia X trägt, dann ist es wohl zumindest ambitioniert. Gaia X, das soll eine europäische Cloud-Lösung sein, denn beim Thema Cloud geben vor allem US-amerikanische Unternehmen den Ton an. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wollte die Cloud beim Digitalgipfel in Dortmund vorstellen, allerdings stürzte er am Vormittag von der Bühne und ist im Moment in ärztlicher Behandlung. Der Gipfel indes, der geht weiter und wir erreichen dort den Kollegen Johannes Kuhn. Herr Kuhn, wie müssen wir uns denn diesen europäischen Cloud-Dienst vorstellen?
Also Thomas Jatzombek, der Digitalbeauftragte im Wirtschaftsministerium, der Peter Altmaier vertreten hat, hat nochmal betont, man will explizit keine Kopie der Cloud-Dienste von Amazon, Google oder Microsoft schaffen. Man kann sich Gaia X als technischen und organisatorischen Rahmen vorstellen, in dem sich viele kleine Cloud-Anbieter nach technischen Vorgaben wie Schnittstellen oder Standards anschließen können. Und die Idee ist, dass man sozusagen durch viele kleine Anbieter eine flexible Form von Rechenkraft und Speicherkapazitäten erhält, wie es auch die Großkonzerne anbieten. Nämlich wenn ein Teil ausfällt, ist es nicht so schlimm, weil man umschichten kann. Und übrigens sind auch amerikanische Firmen nicht explizit ausgeschlossen. Die Speicherung ist aber nur ein Teil, denn die Daten, die dort gespeichert werden, sollen gleichzeitig, wenn Unternehmen das wollen, zusammengefasst und geteilt werden. Da geht es um künstliche Intelligenz, also Software, die aus Datenmassen lernt. Und das soll zum Beispiel kleinere und mittlere Unternehmen jetzt ermöglichen, zum Datenhaufen etwas beizutragen, den eigenen Silo zu öffnen und gleichzeitig von der Gesamtmasse der Daten zu profitieren, wenn es ums maschinelle Lernen geht. Es ist also sehr ambitioniert.
Sie haben jetzt gesagt, US-amerikanische Unternehmen sind nicht explizit ausgeschlossen. Welche Unternehmen und auch Länder sind dann am Anfang dabei jetzt?
Also der Bund selbst hat natürlich angekündigt, bestimmte Daten dort speichern zu wollen. Peter Altmaier konnte nach eigenen Angaben auch die französische Regierung als Partner gewinnen. Damit löst er so ein bisschen sein Versprechen ein, zumindest rhetorisch aus dem vergangenen Jahr. Er hat ja von einem künstlichen Intelligenz-Airbus gesprochen. Unternehmenspartner sind zum Beispiel die Deutsche Telekom, der französische IT-Dienstleister Atos oder der Automatisierungsspezialist Festo. Und Natürlich wünscht man sich dann, dass da noch weitere europäische Länder und Firmen mitmachen. Nur es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Funktionen und die Strukturen de facto sein werden. Denn bislang ist noch nicht mal klar, wer das Ganze betreiben wird. Es soll aber Ende 2020 erste Anwendungen bereits geben.
Gibt es denn überhaupt Bedarf dafür mit Amazon, Microsoft und so weiter? Haben wir ja schon so Platzhirsche. Lassen die sich so einfach verdrängen?
Preislich und wahrscheinlich auch funktional sind die Amerikaner schon vorne dran. Es gibt einen Punkt, der für deutsche Firmen heikel ist, und der lautet Datensicherheit. Die Trump-Regierung hat in den USA den US Cloud Act verabschiedet. Der erlaubt es Sicherheitsbehörden unter bestimmten Bedingungen auch auf Daten von Cloud-Anbietern zuzugreifen, wenn die im Ausland lagern. Und daran sieht man schon, dass dieses Stichwort digitale Souveränität, unter dem das Ganze läuft, etwas mit handfesten Interessen zu tun hat und auch mit Vertrauen. Das Wirtschaftsministerium sagt zum Beispiel auch, ja, was ist eigentlich, wenn wir jetzt einen Handelsstreit kriegen mit den USA und die US-Regierung sagt plötzlich, Cloud-Anbieter bedienen ab sofort keine europäischen Kunden mehr und die kriegen keinen Zugriff mehr draus. Wie wahrscheinlich das ist, ist eine andere Frage. Aber natürlich ist die Cloud auch ein Sicherheitsthema und ein geopolitisches Thema.
Einordnungen waren das von Johannes Kuhn vom Digitalgipfel in Dortmund. Noch ist nicht klar, ob Sigmar Gabriel oberster Autolobbyist werden könnte. Formelle Gespräche hat er zumindest jetzt noch einmal dementiert. Trotzdem sorgt die Geschichte für Diskussionen auch in den Wirtschaftskommentaren. Und zweites Thema in der Wirtschaftspresseschau, der Sieg des Mitte-Links-Politikers Fernandes bei der Präsidentenwahl in Argentinien.
Als Niederlage des Großkapitals wertet die Tageszeitung Taz aus Berlin den Erfolg von Fernandes. Nach 5 Jahren neoliberaler Austeritätspolitik unter Mauricio Macri sehnt sich Argentiniens Wählerschaft wieder nach mehr Staat und mehr Fürsorge. Dem Liebling der Finanzmärkte ist es nicht gelungen, die Wirtschaft wieder zu stabilisieren. Die Inflation steigt und die Staatsverschuldung erreicht neue Höhen. Macri ist auch gescheitert, weil die Argentinier durchschaut haben, dass privater Reichtum keine Garantie für Korruptionsresistenz ist. Doch auch Fernandes werde Probleme bekommen, prophezeit die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wirtschaftlich steht Argentinien in völliger Abhängigkeit vom Internationalen Währungsfonds, der die Auszahlung weiterer Mittel eingefroren hat, um mit der neuen Regierung neu zu verhandeln. Die Chancen, dass Fernandes in diesem Kräftefeld aufgerieben wird, sind beträchtlich. Argentinien ist wieder einmal pleite. Es gibt nichts zu verteilen. Auch Fernandes wird entgegen aller Versprechen ein Sparprogramm auflegen müssen. Es wird spannend zu beobachten sein, wie der typische Populismus der Peronisten ohne Geld funktionieren soll. Nach Medienberichten soll Sigmar Gabriel, der auch einmal Wirtschaftsminister war, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie werden. Für die Stuttgarter Nachrichten wäre das keine Aufregung wert. Ein Interessenkonflikt ist nicht zu erkennen. Der SPD-Mann ist schon seit 1,5 Jahren kein Minister mehr. Die Leitung des Wirtschaftsressorts gab er sogar schon vor mehr als 2,5 Jahren ab. Er ist in Berlin gut verdrahtet, sein Wort hat aber kein Gewicht mehr. Auch die Süddeutsche Zeitung fände es nicht ehrenrührig, wenn Gabriel oberster Autolobbyist würde. Natürlich haben Politiker eine besondere Verantwortung, die nicht mit ihrer Amtszeit endet. Als Wirtschaftsminister verantwortete er gesetzliche Rahmenbedingungen für genau die Konzerne, deren Interessen er künftig vertreten könnte. Im Nachhinein muss er sich fragen lassen, ob er dabei streng genug war. Bloß, auch Ex-Wirtschaftsminister haben das Recht, nach ihrer Amtszeit einen Job anzunehmen. Bestenfalls könnte er der Branche das Verständnis für gesellschaftliche Verantwortung zurückbringen, das sie zuletzt hat vermissen lassen.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Bayern ist nicht Leitkultur. Mit der Klage gegen das bayerische Integrationsgesetz beschäftigen wir uns gleich 10:50 in Deutschland heute dann mit Claudia Henn. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.